Ihr hört Echo FM, das Uniradio für Freiburg. Das Rätsel um das menschliche Gehirn und wie es funktioniert, ist doch lange nicht restlos gelüftet. Doch eins ist sicher, es ist die Kommandozentrale des Schaltraums im Körper. Egal ob einem warm oder kalt ist, man Hunger hat oder aufs Klo muss oder einen der kleine Zeh schmerzt, das Gehirn registriert es und verarbeitet die immense Menge von Informationen und Wahrnehmungen, die es kontinuierlich geliefert bekommt. Es ist ein unfassbar komplexes System, das da seelenruhig in unserem Schädel schwimmt. Seine Funktion zu ergründen und letztlich für neue Anwendungen, vor allem in der Medizin oder in der Bionik, zu nutzen, das haben sich auch die Wissenschaftler des neuen Freiburger Exzellenzclusters BrainLink Brain Tools vorgenommen. Einer Forschungseinrichtung, bei der sich alles rund ums menschliche Gehirn dreht. Heute ist bei mir zu Gast hier im Studio als Spezialist für Hirnangelegenheiten Markus Kern, promovierter Neurobiologe und Entdecker des Herzschlags im Gehirn. Hallo Herr Kern.
Servus. Also ich bin noch während meiner Promotion, also noch ist sie nicht vorbei.
Okay. Angehender Doktor der Neurologie.
Genau.
Das ist wahrscheinlich der korrekte Titel. Wie kann man sich als Laie die Forschung am Gehirn vorstellen? Werden da wirklich Löcher in die Schädeldecke gebohrt, so wie es der hübsche Neurochirurg bei Grey's Anatomy immer auf der Mattscheibe macht?
Oder wie funktioniert das? Also es gibt unterschiedliche Methoden. Es gibt natürlich auch das normale EEG. Das ist dann einfach mit Elektroden auf dem Kopf drauf. Da hat man natürlich irgendwie die Schädeldecke im Weg. So kann man sich vorstellen, dass die Signale aus dem Hirn natürlich erstmal da durch müssen und dann werden sie ganz schön schwächer und es gibt Artefakte von den Muskeln. Da ist es eher schwierig. Es gibt trotzdem auch da ein großes Feld. Was wir machen, ist wirklich intrakranielles EEG, also tatsächlich Elektroden direkt auf dem Hirn. Und somit hat man natürlich weniger Artefakte, hat die Signale direkt vom Hirn. Das hat natürlich Vorteile und damit arbeiten wir.
Wer kommt denn grundsätzlich so als Testperson alles in Frage? Geht es hauptsächlich um erkrankte Gehirne oder vielmehr um sozusagen gesunde Gehirne? Also könnte ich jetzt zum Beispiel als Testperson vorbeikommen und würde dann wie so ein Aktmodell in einem Zeichenkurs einfach für ein paar Stunden mein Kopf den Forschern zur Verfügung stellen?
Also mit dem speziellen intrakraniellen EEG ist es natürlich nicht so. Da wird die Schädeldecke aufgemacht. Das ist natürlich auch ein Eingriff, der gewisse Komplikationen mit sich bringen kann. Das wird also tatsächlich nur, oder wir arbeiten vor allem mit Daten von Epilepsiepatienten, bei denen das dann zur Diagnostik der Epilepsie benutzt wird. Und dann wird eben geguckt, wo sind die Stellen im Gehirn, die epileptisch sind, damit diese resektioniert werden können. Und nur von diesen Patienten können wir die Daten nehmen. Das ist bei dem intrakraniellen EEG, also auch bei dem ECOG genannt, der Fall.
Die anderen scheiden dann scheinbar aus. In der Gehirnforschung versucht man herauszufinden, welche Bereiche im Gehirn für welche Funktionen zuständig sind. Und nun ist es mittlerweile gelungen, das Arenal für den Herzschlag zu finden. Wo ist der denn nun zu finden? Eher in Scheitelnähe oder hinter den Augen oder mitten in der grauen Masse? Wo liegt der Herzschlag ungefähr?
Nun gut, also es geht um die Wahrnehmung des Herzschlages und das haben wir ein ganz bestimmtes Signal gefunden im somatosensorischen Kortex. Und zwar, das ist das Areal, wo praktisch die Empfindung ankommt. Zum Beispiel Hand, Bein, jegliches Areal auf dem Körper ist dort repräsentiert. Und wir haben diesen Herzschlag, die Wahrnehmung dafür, das Signal dafür wahrgenommen, gefunden. Das ist dann praktisch der Bereich, wo die Hand Sensorik ist. Höchstwahrscheinlich, das ist so die Theorie, liegt es daran, dass man seinen Herzschlag am leichtesten an der Hand spüren kann, aber auch in Brustnähe, was ganz nah daran liegt. Und ja, das haben wir eben dort gefunden. Ich wollte noch kurz dazu sagen, dass eben mit diesem intrakraniellen EEG, also mit ECOG, und vorher gab es schon einige Forschungsgruppen, die das mit normalem EEG versucht haben zu finden. Da war das ein bisschen schwierig, da der Herzmuskel eben auch ein elektrisches Signal erzeugt, welches dann praktisch Aktivität einem zeigt, die gar nicht vom Gehirn direkt ist. Und das ist ein sogenanntes Artefakt. Und das haben wir eben im intrakraniellen EEG nicht so stark im ECOG und konnten das deswegen sehr genau lokalisieren, was vorher noch nicht möglich war.
Mein eigener Herzschlag fällt mir immer dann auf, wenn ich mal schnell gerannt bin, um irgendwie noch rechtzeitig zur Vorlesung zu kommen oder wenn ich die Bahn fast verpasse oder auch wenn ich aufgeregt bin und mein Herz klopft, weil ich im Radio gerade live auftrete. Ist es denn diese neue Hirnregion, die das registriert und dafür sorgt, dass ich mein rasendes Herz überhaupt bemerke?
Tatsächlich. Also das ist unsere Theorie und das sind wir auch nicht die Ersten, dass praktisch im somatosensorischen Kortex die erste Verarbeitungsstufe dafür ist, dass man seinen Herzschlag wahrnimmt. Das haben auch schon andere mit diesem EEG, den Elektroden direkt auf dem Kopf, also nicht auf dem Hirn, sondern auf dem Kopf, haben das auch schon vermutet, aber die konnten es eben nicht genau lokalisieren. Wir haben das wirklich jetzt ganz genau dort lokalisiert und tatsächlich ist es so, dass es dadurch wahrgenommen werden kann. Was ganz interessant ist, ist, dass wir das gemessen können, auch wenn der Patient eben nicht auf seinen Herzschlag, also den nicht versucht zu empfinden. Das heißt, dieses Signal ist immer da und kann dann einfach abgegriffen werden, wenn man darauf achtet. Was ich noch interessant dazu finde, ist, das können manche Leute besser als andere. Und da werden auch Emotionen mit in Verbindung gebracht. Also es gibt Leute, die können ihren Herzschlag besser wahrnehmen, vielleicht auch ohne es zu wollen. Die sind dann vielleicht ängstlicher, weil sie bei jedem kleinen Herzschlagerhöhung, das merken sie schon und werden dann nervös. Welche, die es weniger gut können, sind vielleicht eher so ein bisschen die Kaltblüter, sage ich jetzt mal.
Aber bei der ganzen Untersuchung kann man gesunde Patienten und ihre Hirne wahrscheinlich nicht untersuchen, weil das Öffnen der Schädeldecke einfach viel zu gefährlich ist dafür. Also es sind nur Kranke, bei denen man das...
So ist es richtig. Das, also unsere Studie war wirklich nur mit Epilepsie-Patienten. Es gibt natürlich noch andere Methoden, funktionelle Magnetresonanztomographie. Damit kann man eben zum Beispiel auch wirklich jeden messen. Auch gesunde hat eben seine Vorteile, aber auch Nachteile, zum Beispiel die zeitliche Auflösung. Deswegen... Ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile, sage ich mal.
Die neuen Erkenntnisse sind natürlich schon allein für die Grundlagenforschung sehr wichtig. Aber gibt es denn auch andere Anwendungen, wo man dieses neue Wissen dann nutzen kann und auch soll?
Ja, das ist auf jeden Fall Ziel der Forschung, dass das Ganze natürlich irgendwann mal eine Anwendung findet. Also Brain-Machine-Interface ist da das große Stichwort. Insbesondere eine Zielgruppe sind Locked-In-Patienten, welche mit ihrer Umwelt nicht mehr kommunizieren können, aber das Hirn ist ganz oft bei diesen Menschen noch intakt. Das heißt, die denken wie du und ich, können sich aber nur nicht mitteilen. Ziel ist es natürlich dann, irgendwie diese Signale abzugreifen, dass eine Kommunikation möglich ist. Und das ist so diese erste Anwendung. Man kann sich aber auch vorstellen, Prothesen, falls man einen Arm verliert, eine Prothese, die dann direkt ans Gehirn angeschlossen ist, sodass man diese Prothese wirklich bewegen kann wie einen normalen Arm.
Also wäre es denn dann zum Beispiel auch vorstellbar, dass Herzschrittmacher bald gar nicht mehr am Herzen, sondern direkt am Gehirn angeschlossen werden, wo dann sozusagen die Schaltzentrale ist?
Ja, nee, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Es geht da eher um die Herzwahrnehmung. Also ich meine, ein Herzschrittmacher, der sorgt ja einfach dafür, dass das Herz im richtigen Takt schlägt. Das hat eigentlich nichts direkt damit zu tun. Man kann sich trotzdem vorstellen, dass dieses Heartbeat Evoked Potential, so nennt sich das in den Fachkreisen, dass das für andere Sachen benutzt werden kann. Zum Beispiel Schmerzempfinden wird damit in Verbindung gebracht. Man könnte es praktisch als Schmerzmesser verwenden, dass man praktisch den Schmerz durch dieses Signal messen kann bei Leuten, die sich vielleicht nicht mitteilen können.
Das bleiben wir mal noch beim Herz. Das Herz wird ja nicht nur bei Entscheidungen mit Gefühlen in Verbindung gebracht, sondern steht auch vor allem für Liebe und Freundschaft. Vom glücksstrahlenden Ausruf Dein ist mein ganzes Herz bis hin zu dem Lied des gebrochenen Herzens. Alles hat damit zu tun. Wie sieht es nun aus? Findet man neben dem Herzschlag auch die Liebe auf einem EEG? Oder hat es erstmal der rein körperliche Herzschlag mit unseren Gefühlen dann gar nichts zu tun?
Also früher wurde ja immer gesagt, so dass die Gefühle im Herzen stattfinden. Ne? Man merkte, wenn man verliebt ist, dann pocht das Herz, das spürt man. Früher wurde also gesagt, da muss irgendwie die Seele liegen, da muss die Liebe sitzen. Später kamen die Hirnforscher und haben alles kaputt gemacht, haben gesagt, das ist im Gehirn, das Herz hat damit nichts zu tun. Ne? Aber mittlerweile kann man eigentlich schon eher sagen, wird wieder ein bisschen zurückgerudert. Das Herz hat durchaus einen Einfluss. Wie schon gesagt, das Wahrnehmen des Herzschlages ist ganz entscheidend über unsere emotionale Wahrnehmung, über emotionales Verhalten. Und somit ist da natürlich schon ein Zusammenhang. Also das Herz ist jetzt nicht direkt verantwortlich dafür, aber es gibt eben Theorien, die sagen, gerade dieses Wahrnehmen des Herzschlags, das Pochen des Herzens, das Wahrnehmen von diesem Gefühl ist natürlich auch irgendwie ganz essentiell für das Gefühl selbst.
Manche Menschen haben ja nicht nur vorübergehenden Herzschmerz, sondern auch wirklich zum Teil schwerwiegende, dauerhafte Depressionen. Und diese Thematik betrifft ja immer mehr Menschen und wirkungsvolle Behandlungsmöglichkeiten werden deswegen auch immer wichtiger. Erstmal die Frage, wie unterscheidet sich denn das Gehirn von einem depressiven Menschen von einer Person, die nicht unter Depressionen leidet?
Ja, das gibt natürlich sicherlich unterschiedliche Arten von Depressionen. Das ist jetzt nicht mein Spezialthema, aber so viel ich weiß, ist vor allem das Serotonin, ein Neurotransmitter, dafür verantwortlich, wenn dieser zu wenig im Hirn vorhanden ist. Das ist praktisch das Glückshormon. Wenn das nicht vorhanden ist, dann ist man eben nicht glücklich. Das kann verschiedene Ursachen haben. Manchmal, man kann sich vielleicht vorstellen, manchmal ist einfach zu wenig da, weil zu viel abtransportiert wird. Ja, so muss man sich das vorstellen. Es ist nicht ganz so einfach. Es hat natürlich auch psychologische Grundlagen. Von daher, das ist ein großes Thema, großes Gebiet.
Vielleicht hat man ja schon mal davon gehört, dass es diese Möglichkeit gibt, Parkinson-Patienten Elektroden ans Gehirn anzuschließen, um die körperlichen Symptome dadurch dann auch lindern zu können. Auf die gleiche Weise sollen auch schwere Depressionen behandelt werden können, also direkt vom Gehirn aus. Wie weit ist die Forschung denn da fortgeschritten? Kann man Depressionen bald mit Elektroden am Gehirn sozusagen heilen oder ist man davon noch weit entfernt?
Nee, davon ist man, glaube ich, nicht so weit entfernt. Also gerade was Parkinson angeht, wird es tatsächlich schon zur Behandlung benutzt. Also man muss sich wirklich vorstellen, da wird ein Loch in die Schädeldecke gebohrt, da kommen Elektroden rein und dann wird ein sogenannter Hirnschrittmacher angeschlossen, der dann die Teile, die Areale im Hirn, die für Tremor sorgen, dass er die ausschalten kann. Also das ist ganz verblüffend, da geht das Gerät an und der Patient kann sich plötzlich wieder ganz normal bewegen. Es wird auch gegen Epilepsie verwendet und auch bei Depression gibt es schon eine Anwendung. Ich denke, es ist das letzte Mittel, das kann man sich schon vorstellen. Da wird natürlich erst alles andere versucht, aber tatsächlich gibt es auch schon Hirnschrittmacher, die zur Linderung der Symptome bei Depressionen benutzt werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich zur Heilung funktioniert.
Wenn man das Gehirn wirklich verstehen würde und zum Beispiel auch weiß, auf welche Weise das Gehirn Erfahrungen oder Wissen abspeichert, kann man dann jetzt mal so ein bisschen weiter gedacht in Zukunft Latein lernen oder auch Kindern beibringen, nicht auf die Herdplatte zu fassen, indem man einfach das Gehirn manipuliert, also oder könnte man auch Wissen oder sogar Erfahrungen in das Gehirn einpflanzen, ohne sie selbst erst machen zu müssen? Das ist ja so eine ganz große Science-Fiction-Frage, die immer wieder gestellt wird. Wie viel Fiction ist da noch dran?
Also ich persönlich halte das durchaus für möglich. Ich denke, wir sind da noch ein paar Schritte davon entfernt. Insbesondere das Einspeisen von Informationen in das Gehirn, das ist deutlich schwerer als das Auslesen von Informationen. Man muss, wie du schon richtig gesagt hast, erstmal das Ganze hierhin verstehen. Das heißt erstmal auslesen, sehr viel auslesen und deuten, bis man dann wieder etwas rein tun kann. Also diese Behandlung von Depressionen ist eher ein Ausschalten von gewissen Gehirnfunktionen als ein Einspeisen von neuer Information. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass es in ferner Zukunft möglich sein wird, auch Informationen in das Hirn reinzubringen. Es gibt's auf primitiver Ebene, gibt's das schon, dass man zum Beispiel ein Gefühl eines Kribbelns in der Hand auslösen kann durch Elektrostimulation oder ähnliches. Das ist dann wieder der somatosensorische Kortex. Also es gibt so die Möglichkeit, irgendwie mit dem Hirn zu interagieren. Das ist aber, sage ich mal, noch in der Entwicklung.
Zum Schluss noch eine etwas abstruse Frage, die aber so ein bisschen in die gleiche Richtung zielt. Gehirnströme kann man ja unter anderem auch an der Kopfoberfläche messen, wie wir vorher schon gehört haben, mit Klebeelektroden, die außen am Kopf angebracht sind. Jetzt ist es ja so, dass unsere Gedanken ja scheinbar nichts anderes sind als Gehirnströme. Müsste es dann mal ganz naiv gefragt nicht auch möglich sein, einfach Gedanken auszutauschen, indem man die Köpfe aneinander presst irgendwann?
Ja, also höchstwahrscheinlich ist das magnetische Feld, das dadurch entsteht, jetzt nicht so stark, aber das ist natürlich sehr spekulativ. Also sagen wir es mal so, mit einem richtigen Verstärker wäre es nicht ausgeschlossen, aber da sind wir jetzt schon wirklich im sehr fiktiven Bereich. Ja, also es gibt diesen elektrischen Strom, es gibt magnetische Felder. Tatsächlich wissen wir noch nicht genug, um das gänzlich ausschließen zu können. Also von daher, wer weiß, vielleicht gibt's da ja schon mehr als man glaubt.
Irgendwie aber trotzdem noch eine bisschen unheimliche Vorstellung. Herr Kern, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Markus Kern, er ist Neurobiologe an der Uni in Freiburg und unter anderem Entdecker des Herzschlags im Gehirn. Wir haben mit ihm über vielleicht die bald möglichen Sachen in Bezug der Wissenschaft, in Bezug auf unser Gehirn, so rum, gelernt. Ihr hört Echo FM, das Uniradio für Freiburg.